Schönen guten Morgen. Vielen Dank, Elisabeth Lückhoff, für das herzliche Willkommen. Ich bin gerne mal wieder hier seit längerer Zeit in Wasbüttel und freue mich, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich möchte mit einer Einstiegsfrage beginnen. Bist du ein guter Beifahrer? Da müsste man eventuell die Damen fragen, weiß ich nicht. Also ich muss von mir gestehen, ich bin nicht unbedingt ein guter Beifahrer. Ich wundere mich immer, wenn ich auf die Bremse trete als Beifahrer, dass das nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie das dir geht als Beifahrer. Warum sage ich das? Wenn wir an Bewahrung der Schöpfung, an Nachhaltigkeit, an Klimawandel denken, dann kommen sich viele in unserer Gesellschaft als Beifahrer vor und sagen, da vorne ist ein Hindernis, du musst bremsen. Was würdest du sagen als Beifahrer, da vorne ist ein Hindernis, du musst bremsen und der Fahrer sagt, ich sehe keins. Ich sehe kein Hindernis. Ja. Das heißt, wir sehen das auch in unserer Gesellschaft, die einen sagen, wie Klimaschützer, Klimakleber, wir müssen die Handbremse ziehen, wir müssen irgendwas machen, um den Fahrer aufmerksam zu machen, das geht nicht. Und viele sagen, Moment mal, wir sehen gar kein Hindernis, wo ist das Problem? Oder auch jetzt, Klimawandel, Erderwärmung, wir haben einen Winter gehabt, also wo ist das Problem? Natürlich, es ist nicht so einfach, alles so zu beantworten und ich weiß, das ist gar nicht so schwierig. Wie positionieren wir uns als Christen? Ich möchte einen ganz anderen Blick einmal auf diese gesamte Problematik werfen und zwar einmal das so überschreiben, wir bewahren die Schöpfung als Dank an den Schöpfer. Vielleicht sehen wir das als Folie. Jawohl, prima. Wir haben ja, das klang auch schon so an, viel Grund, dankbar zu sein. Wir haben genügend zu essen. Vielleicht denkt ihr, oh, in Kalbala, in Wasbüttel und hier auf den kleineren Orten, dass man da eine Bevölkerung versorgen kann, ist ja vielleicht gar nicht so schwierig. Braunschweig schon etwas schwieriger mit 250.000, dass sie jeden Tag in ein Geschäft gehen können und einfach das nehmen können, je nach Geldbeutel, was sie brauchen. Dass es Engpässe gibt und dass wir Versorgungsnotstand haben können, haben wir ja gemerkt vor einiger Zeit. Da konnte man plötzlich nicht 10 Packungen Toilettenpapier auf einmal kaufen. Das war ja schon die große Krise. Ja, ich sag mal so, im Rückblick kann man darüber lachen, aber das war ja dann ein Notstand in Deutschland. Aber natürlich, wir können sehr, sehr dankbar sein. Aber wir merken auch, wir haben einen großen Vorteil gegenüber von Milliarden von Menschen. Aber wir gehen auch mit der Schöpfung nicht wirklich gut um. Ich denke, das ist vielleicht Konsens, dass wir den Ast, auf dem wir eigentlich so sitzen, dabei sind, abzusägen. Und dass da der Streit vielleicht kleinlich ist, dass die einen sagen, der Stamm ist erst ein Viertel durch und die anderen sagen, der ist schon halb durch und die anderen sagen, der ist am Abbrechen. Da war für mich die Frage, wer ist eigentlich der umweltfreundlichste Mensch der Welt? Kennst du den? Gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten. Ich habe auch überlegt, denn es ist ja manchmal gut, dass man Vorbilder hat. Und da fiel mir Tante Minna ein. Da denkst du, oh, Tante Minna kenne ich nicht. Ich möchte sie euch mal einmal kurz vorstellen. Tante Minna ist für mich der umweltfreundlichste Mensch der Welt. Warum? Und zwar ohne es zu wissen. Sie baut in ihrem Garten selbst Gemüse und Kartoffeln an. Obst wurde eingeweckt. Für den Winter und jeden Tag gab es Rohkost aus selbstgezogenem Gemüse. Zu einfachen Gerichten. Sie wusch die Wäsche in aufgefangenem Regenwasser und die übrig gebliebene Lauge nutzte sie dann für Toiletten, Spülung und Schrubben des Hofs. Zu guter Letzt hat sie auch an Medikamenten etwas gespart. Irgendwer hatte ihr mal verraten, dass Penicillin aus Schimmel gewonnen wird. Also hat sie zur Vorbeugung von Krankheiten ab und zu auch mal ein Stück verschimmeltes Brot gegessen. Ihr werdet es nicht glauben, Tante Minna ist weit über 80 Jahre alt geworden. Zur Fortbewegung das Rad, Führerschein brauchte sie nicht, öffentliche Verkehrsmittel hat sie benutzt. Aber manchmal hat Tante Minna auch geprasst, so alle 5 Jahre. Eine neue Bluse. Und das wurde dann auch in der Verwandtschaft gezeigt. Schaut mal, neue Bluse. Vieles hat sie auch selbst genäht. Also, Tante Minna, der umweltfreundlichste Mensch und ihr ökologischer Fußabdruck, wie man heute sagen würde, das heißt ökologischer Fußabdruck, das, was wir an Ressourcen der Erde verbrauchen, was den ökologischen Fußabdruck von Tante Minna angeht, da müsste man eher so sagen, sie ist ökologisch geschwebt. Bis auf das Brot, das ist nicht nachahmenswert. Aber besser als Tante Minna kann man, glaube ich, kaum ökologisch leben. Als ich dann so nachgedacht habe, sind denn die ökologischen Helden, wo sind sie heute? Und da fiel mir ein, dass ich noch viel mehr solcher Umwelthelden kenne. Ich habe sie erst im letzten Jahr gesehen, meine Frau und ich sind fast jedes Jahr in Tansania wegen bestimmter Umwelthilfeprojekte, Unterstützung der Gemeinden dort vor Ort. Und hier sind sie, die Helden aus Tansania, Umwelthelden. In Tansania, ihr mögt es nicht glauben, leben Millionen von Umwelthelden. Ja. Sie toppen sogar noch Tante Minna, denn sie heizen im Winter überhaupt nicht. Tansania liegt in Afrika, okay, sagt ihr. Aber was ist das gerade so, da muss man ja weiter nachdenken, was ist das eigentlich, was Tante Minna und diese Leute hier gemeinsam haben, dass sie so herrlich umweltfreundlich leben? Bildung, Umweltkunde. Ich habe so beim Nachdenken, bin ich auf den Punkt gekommen. Es liegt am Geld. Am fehlenden Geld. Sie haben alle kein Geld. Ich meine, Tante Minna ist jetzt reich, sie ist schon gestorben und ist im Himmel bei Jesus, also wunderbar reich. Aber damals, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, als Kriegswitwe, ihr Mann ist im Krieg gefallen, Familie durchbringen mit einer geringen Rente, da musste sie, wie man so schön sagt, sich nach der Decke strecken und mit wenigem auskommen. Und damit ging es ihr so ähnlich wie den Kindern hier in Tansania und den Menschen in Tansania. Was passiert, wenn diese Helden in Tansania ein bisschen Geld in die Hände bekommen? Könnt ihr euch das vorstellen? Einmal das nächste Bild. Ja, man möchte ein Piki-Piki haben, ein Motorrad. Damit kann man einfach schneller durch die Lande kommen. Es gibt natürlich auch öffentliche Busse, aber Traum ist, so selber ein Piki-Piki haben. Und wenn man noch etwas mehr Geld hat, ein eigenes Auto. Das ist doch der Traum. Kommt uns das bekannt vor? Irgendwie scheint es so zu sein, dass der Mensch immer mehr haben will. Das ist in Tansania nicht anders als hier in Deutschland. Und die Bedürfnisse hochschrauben, das geht ganz schnell und man merkt es gar nicht. Aber Bedürfnisse runterschrauben, das tut weh. Habt ihr das schon einmal versucht oder versuchen müssen? Manchmal ist es ja so, dass durch bestimmte Dinge man plötzlich mit weniger Geld auskommen muss. Und da muss man dann schon tief durchatmen, mit weniger auskommen müssen, wenn schon mal viel da war oder auch ja, ein bisschen weniger ist dann manchmal vielleicht eine große Zumutung. Ganz bewusst habe ich deshalb die Frage gewählt oder das Thema so gewählt: Wir bewahren die Schöpfung als Dank an den Schöpfer. Wir Christen haben doch eine andere Blickrichtung auf das Ganze, oder? Wir bewahren die Schöpfung als Dank an den Schöpfer, das heißt, wir können uns doch, ja, wir wissen doch, dass wir uns von Gott beschenken lassen dürfen und müssen. Oder, ich sage es mal so ein bisschen salopp, oder müssen wir uns grapschen, was wir kriegen können? Damit man versteht, was ich meine, habe ich einmal eine Folie mitgebracht. Ich hoffe, hier heißt niemand Alfons, deswegen habe ich einen sehr seltenen Namen ausgesucht. Schauen wir uns dieses Bild einmal genauer an. Die Mami hat gedeckt für ihre Kinder. Ich könnte sagen, Mutter Erde oder wie auch immer, jedenfalls für alle Kinder aus allen Kontinenten hat sie gedeckt. Und es ist eigentlich, so hatte sie das ausgerechnet, für alle genügend da, auch für die Tiere. Aber der dicke Alfons macht einen Strich durch die Rechnung. Danke, Mami, ich hab dich lieb. Grapsch. So hatte sie sich das nicht vorgestellt, als sie den Tisch gedeckt hatte. Heute geht es um Dankbarkeit gegenüber Gott. Das Thema ist uns Christen ja nicht fremd. Eigentlich bei jedem Essen, jedenfalls die meisten von uns, werden ein Dankgebet sprechen. Gott versorgt uns nicht nur mit Essen und wir bedanken uns bei ihm dafür. Gott gönnt uns wirklich etwas. Glaubst du das? Er will, dass es uns gut geht. Und er freut sich, wenn es seinen Geschöpfen gut geht. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, am Anfang der Schöpfung, alles, was Gott geschaffen hatte, war sehr gut. Sehr gut. Und als Gott sein Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten befreite, versprach er ihnen ein Land der Dürre und des Hungers. Manche schütteln mit dem Kopf, Bibelleser wissen mehr. Nein, natürlich nicht. Er versprach ihnen nicht ein Land der Dürre und des Hungers, sondern ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, in dem es ihnen gut gehen sollte. Ein Land, in dem es sich gut leben lässt. Und deshalb ordnete Gott sogar zwei Erntedankfeste für sein Volk an. Jedes Jahr zu Beginn der Ernte sollten sie Gott Danke sagen, indem sie die Erstlingsfrüchte darbrachten und am Ende der Ernte bei der Weinlese noch einmal. Wir kennen ja in Deutschland eigentlich nur einen Tag im Jahr, wo wir so Erntedank feiern. Richtig, ihr sicherlich auch, ja? Gut. Eigentlich zu dem, wie das damals Gott für das Volk Israel angeordnet hat, eigentlich sehr wenig. Warum? Nächste Folie lesen wir einmal in 2. Mose. Und du sollst halten das Fest der Ernte der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Feld gesät hast, und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Feld. Das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage, wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne und von deiner Kelter. Und du sollst fröhlich sein an deinem Fest. Du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt sind. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. 2-mal Erntedank. Und davon sogar beim 2. Mal eine ganze Woche Erntedank. Wüsstest du überhaupt, also ich denke, wir hätten Probleme, erstmal eine ganze Woche Erntedank zu feiern. Wie soll man das machen? Das ist eine Ansage. und mit allen. Ist das nicht herrlich? Ein strenges Gebot Gottes an sein Volk, also bitte nicht übertreten, ihr kleinen Schurken, ich kenne euch. Einmal im Jahr Woche feiern. Feierurlaub, und zwar für alle, auch für die Ärmsten und für die Migranten, das waren die Fremdlinge damals, auch denen, denen es nicht so gut ging wirtschaftlich, Witwen und Waisen, ihr sollt sie alle einladen, sollt gemeinsam eine Woche Erntedank feiern, weil ich euch versorge und keiner soll dann dabei zu wenig haben. Gott ist großzügig. Und er möchte, dass es uns gut geht. Auch Jesus war großzügig in seiner Versorgung für die Menschen. Denken wir an die Speisung der 5000 Menschen. Fisch und Brot satt für alle. Fisch und Brot satt für alle. Die haben versucht, so viel zu essen wie nur möglich. Das gab es nicht jeden Tag. Und dann blieb auch noch über. Reichlich. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, nächste Folie bitte, den Reichen in dieser Welt gebietet, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Im Englischen steht dafür for our enjoyment. Gott möchte, dass wir uns enjoyen, um das mal auf Denglisch zu sagen. Ja? Was ist das für ein Gott, der Gesetze zum Genießen gibt? Ist das nicht super? Frage ist, wo ist der Haken? Warum erreicht Gottes Fürsorge nicht alle Menschen? Das Problem ist, dass Gottes Fürsorge nicht alle Menschen erreichen kann, wie wir an der Folie von Alfons gesehen haben. Das hängt tief damit zusammen, dass in uns Menschen ein tiefes Misstrauen ist, dass wir zu kurz kommen könnten. Wir können nicht wirklich glauben, dass Gott es gut mit uns allen meint. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Wir denken, wir müssen uns das größte Stück vom Kuchen selbst nehmen, und durch dieses Misstrauen gegenüber Gott hatte Israel das gelobte Land mit den paradiesischen Ernten verloren und musste ins Exil, um dann bei der Rückkehr wieder mühsam von vorn anzufangen. Gott hat diese Erde so wunderbar ausgestattet, dass alle Menschen mehr als satt werden können. Auch heute noch. Vor kurzem, vor gut 2 Jahren, da war es so, dass man so dachte, man ist kurz vor dem Ziel, dass keiner mehr hungern muss. Alle genug haben. Dann, wissen wir, kamen verschiedene Krisen dazu und hat uns zurückgeworfen. Warum? Weil die einen mehr haben wollen als die anderen, weil die anderen dem anderen nichts gönnen und weil man dem Hass und der Gewalt Raum gibt. Es ist unser menschlicher Egoismus, der das verhindert, dass jeder genügend bekommt. Sondern im Gegenteil, nächste Folie, schon damals, zur Zeit der alten Propheten, hieß es, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist nicht nur das Motto des Volkes in alttestamentlicher Zeit, Leben ohne an das Morgen zu denken, prägt auch in weiten Teilen unsere Gesellschaft. Umweltzerstörung, Bewahrung der Schöpfung. Wir kennen all die schrecklichen Bilder, ich will sie euch ersparen, weil ihr sie kennt, und es würde erstmal sowieso, denke ich, nicht viel nützen, wenn wir sie uns noch einmal anschauen. Aber wie gehen wir damit um? Es gibt dann Christen, die sagen, wir Christen haben Wir haben noch einen Joker in der Tasche. Glücklicherweise kommt Jesus wieder. Der wird dann alles wieder heile machen, was wir kaputt gemacht haben. Ja, Jesus hat das versprochen. Ich komme wieder zurück auf diese Erde und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich mache alles neu, sagt Gott. Natürlich. Ohne diese Hoffnung, Jesus kommt wieder und dann wird alles gut, könnte und wollte ich nicht leben. Dann wäre es nur zum Verzweifeln, sage ich aus meiner Perspektive. Aber, hörte vor kurzem einen Pastor im Radio, der sagte, Klimakrise, darum brauchen wir uns Christen nicht zu kümmern, darum kümmert sich Jesus. Wir sollen das Evangelium verkündigen. Wie kriegen wir das zusammen? Dank an den Schöpfer und Schöpfungsbewahrung, so wie dieser Pastor. Also Evangeliumsverkündigung auf jeden Fall. Das ist das, was die Menschen brauchen, was wir brauchen. Bewahrung der Schöpfung, brauchen wir uns nicht drum zu kümmern? Da will ich ein ganz dickes Fragezeichen machen. Ich will euch auch erklären, warum. Stellt euch einmal folgende Situation vor. Da sind Leute, die haben ein kleines Ferienhaus, soll es ja geben, vielleicht jemand von euch auch, und wollen einer Familie, die nicht so viel Geld hat, ein Geschenk machen. Sie dürfen in diesem Ferienhaus umsonst Urlaub machen. Und das Tolle ist, sie bekommen auch noch ein Taschengeld von 300-400 Euro mit dazu, denn es soll ihnen an nichts fehlen. Sie sollen es einmal so richtig gut haben. Und das Tolle dabei, auch um die Endreinigung brauchen sie sich nicht kümmern. Das ist ja oft so, wenn man in Urlaub fährt, muss immer noch das Kleingedruckte lesen, Endreinigung selber oder machen lassen oder so weiter, da kommt noch mal was drauf. Inklusive Endreinigung. Was für ein Angebot. Die nehmen das dankbar an. Nach einer Woche ruft die Familie und sagt, danke nochmals, das war echt schön. Wir sehen uns. Ciao. Kurze Zeit später erhalten die spendablen Gastgeber Fotos auf dem Handy von der Reinigungskraft, die immer das Ferienhaus sauber macht. Und sie trauen ihren Augen nicht. Die Lagen sind total verdreckt, die Spüle verstopft, verschimmelter Salat im Kühlschrank, herumliegende Pommes auf dem Teppichboden. Was würdest du jetzt denken? Ja, und wir können uns vorstellen, was diese Leute denken würden, was die jetzt einfach so spendabel waren. Die haben das ja überhaupt nicht wertgeschätzt, was wir ihnen geschenkt haben. Versteht ihr dieses Bild, was ich damit deutlich machen will? Ja, wir vertrauen darauf, dass Gott einmal die Schöpfung wieder heil machen wird. Aber soll er uns so finden wie die Leute, die einen Ferienaufenthalt geschenkt bekommen haben? Oder sollen wir nicht lieber Betten selber abziehen, lüften, Teppich saugen, Salat entsorgen, insgesamt so eine Ordnung schaffen, dass deutlich wird, wir achten und lieben es, weil wir diejenigen achten und lieben, die uns das geschenkt haben. Oder in Bezug auf die Schöpfung, weil wir Gott achten und lieben. Deswegen wollen wir auch mit der Schöpfung, die er uns anvertraut hat, so achtsam und wertschätzend umgehen, wie es nur geht. Um im Bild des Ferienhauses zu bleiben, es gibt natürlich ein paar ganz Pfiffige, die sagen, hallo, ob die Leute die Bettwäsche zusammenlegen oder zusammenknüllen und auf dem Boden liegen lassen, also das macht doch keinen Unterschied, nachher kommt es doch alles eh in die Waschmaschine. Ich denke, solchen Pfiffigen müsste man den Kopf waschen. Warum? Es ist die Geste, die Frage der Haltung. Ich denke, wir Menschen haben da ein sehr feines Organ für Wertschätzung und Gott auch, denn wir sind nach seinem Ebenbild gemacht worden. Natürlich kann bei einem beim Urlaub mit Kindern ein Malheur passieren oder etwas kaputt gehen. Das ist dann peinlich, nicht zu ändern, kann man sagen und wieder in Ordnung bringen. Aber man kann trotzdem ein Gast mit Wertschätzung sein. Versteht ihr? Gott hat uns eine so tolle Schöpfung anvertraut und wenn wir Gott wertschätzen, dann müssen wir auch seine Schöpfung wertschätzen, die er uns anvertraut hat, damit es uns gut geht. Was heißt das konkret? Sollen wir so leben wie Tante Minna? Kann man überhaupt noch so leben? Sollen wir so leben wie die Tansanier? Um so leben zu können, müsste man nach Tansania auswandern. Können auch nicht alle. Wäre vielleicht auch nicht sinnvoll. Wir können uns den vielen schädlichen Prozessen doch gar nicht entziehen, oder in denen wir leben. Ist nicht die Tatsache, dass man Europäer ist, schon eine Umweltsünde quasi? Ich weiß, es gibt keine einfache Antwort. Und ich würde mal so sagen und behaupten, es gibt auch keine Antwort, die für uns alle gleich gilt. Aber wie so oft bei unlösbaren Fragen hilft uns Christen eins, wir können uns an Jesus halten. Ich denke, was nicht geht, ist, dass wir sagen, die anderen sind schuld. Und da können wir viele Schuldige finden. Die Frage ist, was ist mein Auftrag? Was ist mein Ding? Und da können wir uns als Christen an Jesus halten. Dazu eine neue Folie. Versteht ihr, wenn wir mit den Augen von Jesus auf diese Welt blicken, werden zwar unlösbare Probleme nicht dadurch sofort unkompliziert, aber wir werden in vielen konkreten Alltagssituationen plötzlich ruhig und es klärt sich was. Was würde Jesus tun? Es gab mal auch so ein Armband, was junge Menschen getragen haben, what would Jesus do? Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage. Was würde Jesus tun? Das heißt, wenn ich mit den Herzen Jesu schaue auf diese Welt, dann habe ich plötzlich ein bisschen mehr Überblick. Kann ich sehen, in dem Labyrinth, oh, da könnte es besser weitergehen. Da ist mein Platz. Und da könnte es sein, dass Jesus zu mir persönlich sagt, du pass mal auf, das lass mal lieber. Nimm mal das besser in den Blick. Und bekomme einmal vielleicht eine ganz neue Perspektive. Ich habe kurz eine Diskussion gehabt, dass mir jemand sagte, du pass mal auf, Wolfram, ich lass mir kein schlechtes Gewissen mehr machen. Es geht nicht um schlechtes Gewissen. Sondern ich denke, wir müssen eine Perspektive bekommen, wo wir sagen, ich möchte das, was ich tue, aus Dankbarkeit gegenüber Gott tun. Ganz andere Perspektive. Als Dankeschön. Denn ich bin reich beschenkt, in jeder Hinsicht. Ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Durch Jesus habe ich dieses Geschenk des Himmels, dass ich nie von Gott getrennt sein werde für Zeit und Ewigkeit. Fantastisch. Und ich habe jetzt schon hier ein Leben in dieser Verbindung, dass ich weiß, was auch immer kommt, er wird diese Welt trotz allem zu seinem Ziel bringen, auch wenn ich nicht alle Dinge beeinflussen kann, verstehen kann. Und deswegen möchte ich an dem Platz, an dem er mich gestellt hat, das tun, was ich tun kann, aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Es macht einen großen Unterschied, ob du etwas aus schlechtem Gewissen oder aus Dankbarkeit tust. Und vielleicht sagt dir Jesus, pass mal auf, du hast lange nicht mehr gefeiert. Genauso wie den Israeliten gesagt, einmal im Jahr mindestens feiern, ja, alle zusammen. Oder etwas anderes, oder das brauchst du nicht wirklich. Überleg mal. Oder manchmal kommen ganz tolle Sachen dabei heraus, wie Leute, die privat aufbrechen und Wälder aufforsten. Hier ein Ehepaar aus Brasilien, nächste Folie. 2001, 2019, wie sich das verändert hat. Und bei uns in der Friedenskirche ist eine Brasilianerin, die sagte: Wolfram, ich war dabei. Das war für uns alle ein großes Event, zu sehen, was passiert, wenn wir alle mithelfen, dass sich etwas verändert. Und es ist möglich. Oder dass ich vor kurzem in der Zeitung gelesen habe, dass Menschen einfach mit Besen und Kehrblech sich aufgemacht haben und die Außenanlage eines Supermarktes in Braunschweig sauber gemacht haben. Da habe ich mich gefreut, da habe ich ein, zwei entdeckt aus der Friedenskirche. Stand keine Namen drunter. Toll. Das heißt, auch wenn man selbst nicht so tolle Aktionen vielleicht machen kann, auch im normalen Bereich ist ein Riesenunterschied, ob ich auf Jesus schaue und frage, was möchtest du, was ich tun soll? Und ob ich das nicht mache, dass ich intensiver, richtiger gelebt habe, wenn ich mich ganz an Jesus gehalten habe, dann kann es sein, dass andere immer noch nicht von mir beeindruckt sind. Und das kann, und darum geht es ja auch nicht. Sondern dass dort, wo ich ihn anschaue, dass ich dann sehe, wo sind meine Aufgaben? Wo kann ich einen Unterschied machen? Wo kann ich etwas mit seiner Liebe anderen Menschen tun oder auch mich anders verhalten? Und manchmal dauert das ja etwas länger. Ich bin ja im Ruhestand, meine Frau darf noch zur Schule gehen, ich darf das mal so ausdrücken, ist noch als Lehrerin tätig. Und bin ich deshalb auch so für Einkauf tätig, dachte ich, du sagst immer auch, dass man die Umwelt, du weißt, die Riesenberge von Plastik vermeiden. Und dauert erstmal, bis man dann einfach so denkt, so, wo kannst du Plastik vermeiden und wo kriegst du, in welchem Geschäft kriegst du Käse unverpackt in die Gefäße, die du rüberreichst. Gibt es. Man muss sich manchmal auf den Weg machen. Kann man natürlich sagen, oh, das ist ja, so viel Mühe will ich mir nicht machen. Aber jetzt schmeckt mir der Käse besser. Ich sag's mal so. Ja, weil ich weiß, viele kleine Dinge können Dinge verändern. Und wenn wir allein daran denken, nur als kleines Beispiel, dass man im Supermarkt jetzt auch fairen Kaffee kaufen kann. Zu Anfang gab es das nur in besonderen Läden. Wir haben so eine große Macht, wenn wir viele kleine Dinge verändern, dass dann darauf Rücksicht genommen wird und es uns angeboten wird als Konsumenten. Nur mal so dazu. Das heißt, wenn ich mich auf den Weg mache mit Jesus, werde ich die Welt mit anderen Augen sehen und werde schauen, wo kann ich etwas dazu beitragen, dass seine gute Schöpfung besser bewahrt wird. Und dass auch seine Menschen besser bewahrt werden. Ich denke, Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, ich kann das alles nicht mehr hören, ist nicht unbedingt die Lösung. Bisschen Reduzierung von Nachrichten kann durchaus hilfreich sein. Aber ich denke, was Gott will, ist, dass wir unsere Häupter erheben und sehen, Jesus kommt und bis er kommt, möchte ich ein Leben der Dankbarkeit führen für all das, was er mir jetzt schon schenkt. Möchte ich sein Reich schon hier auf dieser Welt bauen, anderen zeigen, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben und dass das Evangelium die beste Nachricht der Welt ist. Und dass der Schöpfer dieser Welt es wert ist, dass er geehrt wird, auch in dem, wie wir mit seiner Schöpfung umgehen. Martin Luther lebte in schwierigen Zeiten, kriegerischen Zeiten. Damals dräute es sozusagen, dass die Türken ganz Westeuropa erobern würden. unsichere Zeiten. Und die einzelnen Fürsten untereinander waren auch nicht immer zimperlich miteinander umgegangen, auch innerhalb des Deutschen Reiches. Also nicht unbedingt sehr sichere Zeiten. Und dennoch sagte er ein Wort, was bezeichnend ist: Wenn die Welt morgen unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Er war ein Mensch mit Perspektive, mit Hoffnung und auch Wertschätzung gegenüber Gottes Schöpfung, dass er auch seiner nächsten Generation etwas Gutes tun wollte und nicht nur an sich selber denken. Denn von den Apfelbäumchen ist die Frage, wie viel er davon ernten würde. Aber er wollte ein Zeichen der Hoffnung setzen. Wie sieht deine Wertschätzung gegenüber Gott aus? Vielleicht habt ihr es gemerkt. Ich will es einmal so ganz persönlich sagen, dich ermutigen, heute Morgen dich an Gottes guten Gaben zu erfreuen und in deinem Leben immer wieder neu der Dankbarkeit gegenüber Gottes Großzügigkeit Ausdruck zu verleihen, auch in ganz alltäglichen, praktischen Dingen. Dass wir auch in Bezug auf die Bewahrung der Schöpfung ganz vertrauensvoll beten können: Herr, ich denke, da ist noch eine Folie. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich bin bereit, Schritte zu tun. Vielleicht können wir so diese Frage einmal mitnehmen. Wie sieht meine Wertschätzung gegenüber Gott aus? Meine Dankbarkeit. Amen.